Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Können wir uns das vorstellen? Wie wird man Protokollchef? Gibt es dafür Schulen oder eine Laufbahn?
Auf die Frage könnte ich förmlich antworten, indem man sich bewirbt auf eine Ausschreibung und dann ausgewählt wird. Es ist in der Tat so, dass es keinen richtigen Ausbildungsgang dafür gibt. Man muss nicht Jurist sein. Ein Kollege von mir ist Theologe. Man kann auch etwas anderes studiert haben. Allerdings muss man eben Beamter im höheren Bundesdienst sein. Und da bilden die Juristen seit langer Zeit die absolute Mehrheitsgruppierung.
Aber in Ihrem Vorwort steht, dass strenge Tanten auch eine Rolle spielen in dem Werden eines Protokollchefs.
Ja, die, genau genommen waren es die strengen Großtanten, die eine Rolle in meiner Erziehung gespielt haben. Allerdings würde ich dann sagen, weniger im Hinblick auf das Protokoll, sondern im Hinblick auf Umgangsformen und Manieren. Das sind ja beides Teile meines Buches, Protokoll auf der einen Seite und Manieren auf der anderen Seite. Es ist insofern ein Buch über Kommunikation im privaten und auch im öffentlichen Raum.
Warum haben Sie sich entschieden, das Protokoll mit hineinzunehmen? Denn die meisten werden es ja weniger lesen, um auf dem politischen Parkett zu brillieren.
Ich denke, dass dieser Bereich Kommunikation im öffentlichen Raum nicht nur auf die Politik und Diplomatie beschränkt ist, sondern durchaus auch auf andere Bereiche, die uns alle angehen können. Das kann der Verein sein, die Kirche, andere Formen von Gesellschaft, in denen man miteinander kommuniziert oder wo man sich bemüht, eine Einheit sichtbar zu machen, also beispielsweise einen Verein. Und insofern, glaube ich, ist es nicht nur für den engeren Bereich von Staatsbesuchen und so weiter von Relevanz. In Deutschland ist es auch so, dass wir meines Erachtens durch die zahlreichen Brüche in unserer Geschichte auch in diesem Bereich verunsicherter sind als in anderen Ländern. Insofern wollte ich eine kleine Handreichung geben.
Sie sagen ja, dass viele Leute mit Fragen auf Sie zukamen, die diese Unsicherheiten spiegeln. Das war auch ein Grund für Sie, ein Buch zu schreiben.
Das war der Auslöser tatsächlich für den Bereich der Manieren und Umgangsformen, weil ich erstaunt war, wie häufig ich angesprochen wurde im beruflichen Kontext, aber nicht nur, durchaus auch im privaten, mit zum Teil relativ einfachen Fragestellungen und auf der anderen Seite, wie viele Leute mir ihr Herz ausgeschüttet haben über das, was Sie beobachtet haben in Ihrem jeweiligen privaten Alltag, sodass ich dachte, das ist schon eine Entwicklung, die eine nähere Auseinandersetzung vielleicht als sinnvoll erscheinen lässt.
Es ist ja immer so, wenn man einen bestimmten Beruf hat, geht man mit einem bestimmten Blick durch die Welt. Als Lektor zum Beispiel kann man keine Speisekarte lesen, ohne dass einem sofort die Druckfehler ins Auge stechen. Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie über die Leipziger Buchmesse schlendern? Was entdecken Sie?
Als ich zu diesem Stand ging, dachte ich in der Tat, das, was ich über die Folgen der Globalisierung beschrieben habe, über die Umstände in der modernen Massengesellschaft, kann man sehr deutlich an diesem Samstag hier auf der Buchmesse erleben. Es gibt sozusagen eine Verknappung des Raums, kombiniert mit einer Erhöhung der Besucherzahlen
Sehr kultiviert ausgedrückt.
Bei gleichzeitiger Abwesenheit von vielleicht sinnvollen verkehrslenkenden Maßnahmen, also insbesondere wenn man Treppen hochgeht und möchte nach rechts gehen und dann muss man erstmal sozusagen sich in den Strom einfügen, das vergleiche ich dann mit meinen Eindrücken in Tokio, zum Beispiel in Japan, wo der öffentliche Nahverkehr passt ja auch zum Manga, wo der öffentliche Nahverkehr ja viel reglementierter ist und anderenfalls auch gar nicht funktionieren würde. Man würde überhaupt keinen Zug mehr erreichen und auch nicht mehr umsteigen können, wenn sich die Leute nicht an die Regeln hielten, die dort auch zweifelsfrei kundgetan werden. Und insofern dachte ich, passt das eigentlich ganz gut.
Also nach japanischer Manier würden wir alle schweigend in Reihen durch die Gänge gehen?
Karaoke gibt es da schon auch, aber jedenfalls würde man wissen, dass man auf der Rolltreppe rechts steht und links geht. Solche einfachen Dinge, wie auch in der Londoner U-Bahn, gibt es ja auch Schilder dafür und da kann man sich drüber lustig machen. Aber wenn man sozusagen hinter zwei Menschen in der Rolltreppe steht und beide haben auch noch riesige Rucksäcke auf und drehen sich ruckartig um und so weiter, dann merkt man, dass das vielleicht doch unser Leben ein bisschen vereinfacht und angenehmer macht, wenn wir uns zurückbesinnen auf bestimmte Regeln, wobei es mir nicht um die Regeln um ihrer selbst willen geht, sondern mir geht es um die Werte, die dahinter stecken. Also die Regeln manifestieren ja in gewisser Weise Werte und auch Erkenntnisse. Und abgesehen davon geht es auch nicht nur um Regeln, sondern auch um Symbole und Rituale. Unser Alltag ist ja voller Rituale. Und ich denke, ein bisschen Bewusstseinswerdung könnte nicht schaden.
Das ist ein zentraler Aspekt des Buches und auch ein sehr interessanter, finde ich. Man sagt ja, sich daneben benehmen, aus der Rolle fallen. Das hat ja umgekehrt mit diesem Bewusstsein dafür zu tun. Wo befinde ich mich? In welcher Rolle bin ich gerade? Sie bringen das Beispiel von Barack Obama, der in seiner Twitter-Kurzbiografie stehen hat. Er sei Vater, Ehemann, Präsident und Bürger. Und diesen Ansatz finde ich sehr interessant. In jeder dieser vier Rollen hat er natürlich vier verschiedene Verhaltenskodizes zu beachten. Ich denke, darum geht es Ihnen. Ne?
Die Rollenwahrnehmung ist ja ganz entscheidend für unseren Alltag. In welcher Rolle, in welcher Funktion trete ich auf und mit wem kommuniziere ich in dieser Rolle? Und das fiel mir einfach auf, dass dieser Twitter-Account überhaupt keine Unterscheidung mehr möglich macht. So, das ist gerade so eine Modeerscheinung in Amerika, dass man alle Rollen in einen Twitter-Account packt. Das ist charmant, aber auch gefährlich, weil man natürlich nicht mehr so genau zielgerichtet, adressatenorientiert dann kommunizieren kann, wenn man sich nicht entscheidet. Und so wird es uns allen gehen. Ist man jetzt im Beruf, auch die Kleidung, die Funktion dann mit Krawatte, ist man Autor hier auf der Buchmesse, dann ohne Krawatte. Das sind ja Kleinigkeiten. Ist man Vater oder Mutter, agiert man anders. Und insofern gehört das zur Bewusstseinswerdung dazu, dass man seine Rolle definiert und sich angemessen für die Rolle verhält.
In Stilfragen im beruflichen Bereich haben die letzten Jahre ja eine sehr große Demokratisierung oder auch Laissez-faire gebracht. Wie stehen Sie dazu?
Naja, habe ich das Mikrofon ausgemacht? Hören Sie mich? Jetzt ist es wieder an. Okay. Ich bin ein großer Freund von Freiheit und Individualität. Es geht ja im Grunde genommen bei all diesen Fragen immer um das Spannungsverhältnis der Regelbefolgung und der Regelüberschreitung. Und es soll nicht der Eindruck entstehen, hier stünde eine neue Papritz oder noch schlimmer Knigge, der eigentlich überhaupt kein Autor über diese Themen war, vor Ihnen und würde Ihnen Regeln präsentieren in der Hoffnung, dass Sie diese Regeln auch alle geflissentlich beachten. Das ist nicht meine Intention, sondern ich möchte Zusammenhänge darstellen, damit Sie Ihre eigene authentische Entscheidung und Positionierung zu diesen Regeln finden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was war nochmal Ihre Frage?
Meine Frage war nach dem Laissez-faire der beruflichen Welt.
So, und insofern bin ich, die Soziologen sprechen von Informalisierung. Das ist ein Trend, der in allen Gesellschaftsformen zu beobachten ist, der große Vorteile hat. Wie gesagt, freue mich auch an Informalisierungen. Es ist nur eine Frage des Maßes und dass man eben in der Angemessenheit versucht, die dem Einzelfall angemessene Entscheidung zwischen Förmlichkeit und Formlosigkeit zu finden. Und Nachlässigkeiten können gut und sein und gehören ja gerade als Sprezzatura auch zu dem, was man sozusagen mit einem klassischen Herren oder einer Dame in Verbindung bringt. Es muss einfach passen.
Sprezzatura ist ein italienisches Wort und bedeutet?
Naja, das ist ein Wort aus der Renaissance-Literatur. Balassare Castiglione, einer der drei großen Renaissance-Schriftsteller, hat es geprägt, dass man sein Verhalten ohne jegliche Ziererei gleichsam mühelos vollbringt und sich eben nicht als Sklave und Objekt der Regel präsentiert, sondern die Souveränität hat, auch zu kleinen Regelüberschreitungen. Wenn man also beispielsweise Gastgeber einer kleineren privaten Gesellschaft zu Hause ist, soll man nicht mit Schweiß auf der Stirn durch die Küche hetzen ins Wohnzimmer, sondern alle wissen, wie viele Mühen damit verbunden sind. Gleichsam tritt man so auf, als hätte man überhaupt gar keine Vorbereitungen überhaupt in Angriff genommen. Das ist so ein Beispiel dafür.
Das Buch ist gegliedert von A wie Abendkleid bis Z wie, was ist der letzte Eintrag?
Zurückhaltung, ja. Wenn ich es richtig erinnere.
Es geht trotzdem in diesen Begriffen, das hört man schon, nicht um ein Regelwerk, sondern um die Haltung, die dahinter steckt. Und es wird dem Leser sehr leicht gemacht in diesem Buch, sich dem Wissen des Protokollchefs anzuvertrauen. Es wird niemand vorgeführt in diesem Buch und man wird auch nicht in Mikro-Benimm Zeile für Zeile erfahren. Dafür gibt es andere Bücher.
So ist es. Und ich habe auch die Intention, Sie zu unterhalten. Also es ist schon auch humorvoll geschrieben. Nehmen Sie nicht alles 100% so ernst, wie es drin steht. Ich hoffe, Sie werden diesen Ton dann erkennen, dass ich eben über den Humor zur Sache komme. Und das ist ein ernster Kern, der sozusagen eingebettet wird, ein bisschen auch kulturanthropologisch, semiotisch in die Entwicklungen unserer Verhaltensformen. Und es ist ja nichts älter im menschlichen Verhalten als der Umgang von uns zu anderen. Und es ist im Übrigen, das finde ich auch ganz interessant, ja auch ein medizinisches Phänomen, das untersucht ist, welchen Stellenwert unser soziales Leben hat für unsere Gesunderhaltung auch. Und es ist also eine wichtige Determinante für Lebensqualität und für auch für unsere Gesundheit, wie wir uns im Kontext unserer Nachbarschaft, Familie und sonstiger sozialen Netzwerke bewegen. Und diese sozialen Zusammenhänge werden gestaltet durch zahllose Interaktionen jeden Tag. Und da gehört die Sprache eher zu den weniger häufigeren. Das meiste ist ja Gestik, Mimik und im Unterbewussten hochkomplexe Zusammenhänge, und Regeln können uns helfen, in diesem hochfrequenten Miteinander ein bisschen zielsicherer und vielleicht auch rücksichtsvoller zueinander zu agieren.
Vielleicht ist das der Moment, eine kleine Kostprobe aus dem Buch zu nehmen. Darf ich Sie bitten, uns ein Kapitelchen vielleicht bezahlen vorzulesen?
Ja, das mache ich.
Wir kommen dann nochmal zu weiteren Fragen.
Hören Sie mich? Ja. Bezahlen. Nein? Jetzt? Manchmal bleibt bis zum Schluss unklar, wer eigentlich die Zeche zahlt. Dies kann in Restaurants, Bars und auf sonstigem Parkett zu Peinlichkeiten führen. Und durch die ungeschickte Behandlung der Bezahlfrage wird ein zuvor angenehmer Eindruck rasch zunichte gemacht. Außerdem können sich während des Bezahlens Charaktereigenschaften manifestieren, die den anderen Beteiligten vorher verborgen geblieben sind. Aus dem Charakter einer Einladung ergibt sich, dass der Einladende immer zahlt. Wie an anderer Stelle dargestellt, handelt es sich um keine Einladung, wenn der Eingeladene selbst zahlen soll. Soweit keine Unklarheiten. Sie entstehen erst, wenn es diesen Absprachen an Klarheit fehlt. Findet die Zusammenkunft bei einem Beteiligten zu Hause statt, ist grundsätzlich geklärt, wer bezahlt. Mitunter gibt es auch hier ein privates Burden-Sharing um den logistischen Aufwand zu minimieren. Jeder bringt irgendetwas mit. In Ausnahmefällen wird man wohl auch eine Rechnung teilen. Über Zahlungsflüsse haben sich die Beteiligten demnach generell nur dann zu verständigen, wenn sie in einer Gaststätte bewirtet wurden und zuvor keine ausdrückliche Einladung ausgesprochen worden ist. Verabredet man sich zum Beispiel in einem Restaurant, ohne dass einer der Beteiligten den anderen ausdrücklich eingeladen hat, und ergibt sich die Einladung auch nicht aus dem Kontext, so haben sich grundsätzlich beide an den Kosten zu beteiligen. Früher galt die Regel, dass der Herr die Dame ausführt. In Deutschland sieht die Gegenwart anders aus. Angesichts der Gleichberechtigung ist es ja auch nur Konsequenz, den eisernen Grundsatz über Bord zu werfen. Und doch, in anderen, auch europäischen Ländern, herrschen zum Teil andere Gepflogenheiten. Das Bezahlen erfordert also Fingerspitzengefühl und interkulturelle Kompetenz. Dies verraten auch unterschiedliche Bezeichnungen und Codes für das Bezahlen. Der italienische Ansatz alla Romana, nachdem die Gesamtkosten eines Essens quotiert und auf die Beteiligten umgelegt werden, erscheint immer als gerechte, schnell zu errechnende und elegante Lösung. Der Charakter einer Tischgenossenschaft manifestierte sich auch in dem Umstand, dass sich die römischen Wirte weigerten, pro Kopf abzurechnen. Jeder Tisch bekam nur eine Gesamtrechnung. Für die Errechnung der Quotierung sind lediglich Grundkenntnisse der Bruchrechnung erforderlich. Sonst hilft der auf jedem Handy vorhandene Taschenrechner. Ausnahmen von dieser Methode sind auch hier möglich und im Blick zu behalten, wenn ein Teilnehmer nur ein Salätchen gegessen hat, während sich die anderen an Hummer und Filet erfreuten, ist es dem Bescheidenen auszureden, sich mit einer Quote zu beteiligen. Der Bezahlvorgang erfordert somit immer Augenmaß. Die andere Möglichkeit ist, dass jeder Tischgenosse nur das bezahlt, was er auch konsumiert hat, natürlich zuzüglich eines Anteils am Trinkgeld. Diese etwas komplizierte Methode, die dem individuellen Konsumverhalten die Großzügigkeit opfert, ist allerdings wenig elegant. Jeder kennt diese unschönen Szenen, wenn es viel zu lange dauert, bis sich überhaupt jemand für die Rechnung zuständig fühlt und diese an sich nimmt. Plötzlich kann niemand rechnen. Einige können mangels Lesebrille den Bon nicht lesen. Ja, schließlich muss die Taschenlampe eines Handys angeschaltet werden, um überhaupt etwas erkennen zu können. Dann beginnt ein längerer Erinnerungsprozess, in dem die verschiedenen Speise und Getränke rekapituliert und unverständlichen Buchungsbezeichnungen zugeordnet werden. Ja, meine Suppe muss Tagesgericht 1 sein. Und dann kommt das peinliche Ende. Während man in anderen Ländern nach Durchführung einer alla Romana Bezahlung meist viel zu viel Geld auf dem Tisch liegen hat, genügt das individuell abgerechnete in Deutschland mitunter nicht, um die Rechnung mitsamt eines Trinkgelds bereits im ersten Anlauf zu begleichen. Es ist daher wenig erstaunlich, dass diese Berechnungsmethode schon sprachlich gerne einem jeweils anderen, mit Geiz in Verbindung gebrachten Kulturkreis zugeschrieben wird. Going Dutch, Pagar a la Catalana oder aus türkischer Sicht auch uns, Alman Usulü Ödemek.
Danke. Vielen Dank. Es ist ja auch etwas angeklungen in diesem Kapitel, das ist das Verhältnis, wie Sie sagen, von Dame zu Herr. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit mehr, dass der Herr bezahlt. Ich kann nur sagen, die letzten Tage mit Herrn Brisser auf der Buchmesse, es war sehr schön, in und aus dem Mantel geholfen zu bekommen. Das haben auch alle anwesenden Damen sehr genossen. Haben Sie auch schon andere Erfahrungen gemacht?
Dass man mir aus dem Mantel geholfen hätte.
Nein. Dass eine Dame es ja ausdrücklich absolut ablehnte.
Gibt, das ist ihr gutes Recht. Wenn man mir sagt, ich kann meinen Mantel auch alleine an- und ausziehen, dann stelle ich meine angebotenen Assistenzdienstleistungen sofort ein.
Wie bewerten Sie Dame und Herr in anderen Fragen in diesem Buch, weil oft gehen Sie ja von historischen Traditionen aus.
Das Bild der Dame in traditioneller Hinsicht ist ja geprägt von mittelalterlichen Vorstellungen plus einer Marienverehrung. Also die Zuschreibungen sind Anmut, Güte, Reinheit. das ist ein schwieriges Thema. Also mein Ansatz ist es nicht, jetzt mittelalterliche, frühchristliche Vorstellungen in das Geschlechterrollenverhältnis von 2018 zu implantieren. Im Gegenteil. Es kommt entscheidend auf die Umstände des Einzelfalls an. Wenn Sie ein sehr feierliches Bankett haben, sind vielleicht noch eher traditionelle Formen der Assistenz des Tischherrn gegenüber der Tischdame angemessen. Wenn Sie sich mittags in der Betriebskantine zu einer Arbeitsbesprechung treffen, wäre es völlig deplatziert. Sie müssen eben gucken, wie weit Sie gehen können und gehen sollten. Und insofern ist das kein Buch, was den noch nach wie vor nicht vollendeten Zustand einer Gleichberechtigung irgendwie in Abrede stellt. Im Gegenteil. Also das habe ich aber auch, glaube ich, im Buch klar gemacht, dass es nicht mein Anliegen ist, die Stellschrauben in irgendeiner Form zurückzudrehen.
So wie es überhaupt in diesem Buch nicht um antiquierte Umgangsformen geht oder um die Höflichkeit um ihrer selbst willen. Enrico Brisa hat ein kurzweiliges und, wie ich finde, erhebendes Kompendium geschrieben, das uns schon während des Lesens als Dame eleganter und als Herr galanter macht. Ich möchte Ihnen das sehr ans Herz legen. Es ist auch ein wunderschönes Geschenk, nicht zuletzt dank der Illustrationen von Birgit Schösso. Und ich denke, dass Ihnen Herr Brisser gerne noch am Signiertisch für bestimmte Fragen zur Verfügung stehen wird. Und denken Sie daran, das Leben ist kurz, aber es ist immer Zeit für Höflichkeit, wie im Motto des Buches steht. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.